Wer bist du? Wenn du jetzt antworten müsstest, überleg mal, was würdest du sagen? Wer bist du? Es gibt so ein paar verschiedene Kategorien, wie man das jetzt beantworten kann. Die einfachste würde ich jetzt mal behaupten, das sind Eckdaten. Also das, was man jetzt auf dem Formular ausfüllen würde. Wir sind gerade eine Familie geworden, da gibt es ganz viele Formulare, die man ausfüllen darf. Also ich bin Rasmus Eberlei, geboren in Elmshorn am 13.08.96, bin verheiratet, wohne in Wustermark und so weiter und so weiter und so weiter und so fort. Die zweite Möglichkeit ist, ich kann euch erzählen, in welchen Familienbeziehungen ich stehe. Ich bin der Sohn von Jens und Hanne, ich bin der Mann von Laura, ich bin der Vater von Ruben, Bruder von Lars und Corinna. Ich könnte euch auch was über meine Freunde erzählen. Meine besten Freunde sind JP und Pater Kilian oder meine Lehrer, ja, die mich geprägt haben, zum Beispiel Max Zimmermann oder Johannes Hartl. Dann gibt es die dritte Möglichkeit, das ist die größte Kategorie und das ist all das, was damit zu tun hat, was ich so tue. Das, was ich gerade so tue, also mein Beruf, meine Rolle, meine Funktion oder meine Hobbys. Ich bin Student, bin Pastorenkandidat, jetzt gerade hier bin ich Prediger. Meine Hobbys sind, ich mache gerne Musik, ich gehe gerne wandern, spiele Volleyball. Ich kann euch auch erzählen, was ich in der Vergangenheit getan habe. Oder was ich erlebt habe. Meine Biografie. Ich bin aufgewachsen in der Baptistengemeinde, habe die ganzen Gruppen durchlaufen, habe dann im GJW viel mitgearbeitet, habe da den Impuls bekommen, Theologie zu studieren, habe das angefangen, nach Ferien erstmal abgebrochen, bin nach Rumänien gegangen, zusammen mit meiner Frau, die ich im Studium kennengelernt habe. Nach 3 Jahren sind wir dann nach Augsburg gegangen, ins Gebetshaus, haben da ganz viel gelernt. Und da haben wir die Entscheidung getroffen, doch wieder Theologie fertig zu machen, damit ich jetzt Pastor werden kann. Noch eine Ebene vielleicht persönlicher oder tiefer wäre, ich könnte euch sagen, wie ich tue, was ich tue. Also so, was meine Persönlichkeit ist oder was meine Werte sind. Also ich bin introvertiert, ich bin ergebnisorientiert, ich bin präzise. Und meine Werte sind Integrität und Wahrhaftigkeit und Loyalität. Jetzt hatten wir was und wie und dann fehlt noch warum. Warum tust du, was du tust? Könntest du das einfach so beantworten? Ich meistens gar nicht. Ich muss meistens erstmal noch einen Moment drüber nachdenken. Ich behaupte, es gibt genau 2 Motive, warum wir tun, was wir tun. Erstes Motiv, um einen Zweck zu erfüllen. Damit was passiert. Das kann was Soziales sein. Also ich tue, was ich tue. Ich habe den Beruf, den ich habe. Ich engagiere mich in der Gemeinde, so wie ich das tue, um mir was zu beweisen oder um anderen was zu beweisen. Für Status, für Macht, für Ansehen. Oder ich habe was studiert und habe einen Beruf ergriffen, um richtig Geld zu verdienen. Um Sicherheit zu haben für meine Familie oder um mir Luxus leisten zu können und außergewöhnliche Dinge zu erleben. Ich könnte das Ganze auch motiviert sein von Selbstverwirklichung. Ich will Sinn erleben. Ich will Erfüllung haben. Ich suche das Glück. Und weil ich das suche, tue ich, was ich tue. Dann geht es auch noch geistlich. Das ist bei mir ganz oft der Fall. Ich will Gott so richtig stolz machen. Richtig was schaffen. Damit Gott mich dann anschaut, sagt, ich bin stolz auf dich. Oder in einer anderen Variante, ich will Reich Gottes bauen. Sollen wir auch. Ne? Reich Gottes bauen. Oder mitbauen und er baut. Aber ich will was bauen, ich will was schaffen. Und dann kann ich sagen, guck mal, das habe ich alles gemacht. Gestern bei der Ratstagung gab es so einen Moment, fand ich ein bisschen amüsant, dann haben alle erzählt, 1972 habe ich das und das und so und so und so und so. Da ging es wahrscheinlich gar nicht darum, jetzt zu sagen, wie toll ich bin, aber könnte man ja auch wollen. Das war die erste Kategorie, damit was passiert. Die zweite Sache ist, als Folge unserer Identität tun wir, was wir tun. Wenn ich Laura frage, warum stillst du unseren Sohn, wenn der Hunger hat, dann wird die mich angucken und sagen, ich verstehe die Frage nicht. Ich bin eine Mutter, der hat Hunger, ich still den, aus dem, wer ich bin. Schauen wir uns Jesus an. Was hat den motiviert? Dass was passiert? Oder weil er jemand ist? Ich will gehen zu Matthäus 4, glaube ich. Ja, Matthäus 4. Dann wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt. Dort sollte er vom Teufel in Versuchung geführt werden. Als er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, bekam er Hunger. Da trat der Versucher an ihn heran und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, so befiehl, dass aus diesen Steinen Brot wird. Er aber antwortete, in der Schrift heißt es, der Mensch lebt nicht nur von Brot, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Und so weiter und so fort. Was ist die Versuchung? Beweise, dass du bist, was du sagst, wer du bist. Spannend finde ich, direkt davor ist die Taufe von Jesus. Er wird getauft und dann kommt der Heilige Geist in einer Taube herab und eine Stimme kommt im Himmel und spricht, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich Gefallen gefunden habe. Und direkt danach kommt die Versuchung. Gott kommt und spricht und sagt, bestätigt, dieser hier, das ist mein Sohn, den habe ich lieb. Und dann kommt der Teufel, wenn du wirklich Gottes Sohn bist, dann mach jetzt mal was. Beweis dich. Ich habe ganz doll das Gefühl, dass ich mich hier heute Morgen beweisen soll. Oder müsste. Und euch zeigen muss, was für ein toller Prediger ich bin. Was für ein guter Pastor ich wäre für euch. Und ich finde es gar nicht so einfach, dieser Versuchung zu widerstehen. Und zu sagen, ob das hier was werden soll oder nicht, hängt nicht von mir ab. Das hängt von Gott ab. Die Frage, ob ich berufen bin, Pastor zu sein, ist keine Frage von mir. Das ist die Frage, was Gott dazu sagt. Das ist gar nicht immer so einfach rauszufinden, was er denn nun sagt. Das ist ein ganz anderes Problem, das ist eine ganz andere Predigt. Aber das ist ja das Eigentliche. Dann haben wir Maria und Martha. Die kennt ihr bestimmt sehr gut schon, die Geschichte. Eine Frau namens Martha nahm ihn freundlich auf. Sie hatte eine Schwester, die Maria hieß. Maria setzte sich dem Herrn zu Füßen, hörte seinen Worten zu. Martha war aber ganz davon in Anspruch genommen, für ihn zu sorgen. Sie kam zu ihm und sagte, Herr, kümmert es dich nicht, dass meine Schwester die ganze Arbeit mir allein überlässt. Sag ihr doch, sie soll mir helfen. Der Herr antwortete, Martha, Martha, du machst dir viele Sorgen und Mühen. Aber nur eines ist notwendig. Maria hat das Bessere gewählt, das soll ihr nicht genommen werden. Ganz oft höre ich, ja, aber es ist ja auch wichtig, was Martha macht. Das steht da aber nicht. Steht, eines ist Not. Ich glaube, das bedeutet, wenn wir uns darauf konzentrieren, wer wir sind, kommt das Tun von alleine. Nicht, dass das Tun egal ist. Aber uns die ganze Zeit Sorgen machen und ganz viel bemühen, es ganz toll zu machen und Gott vielleicht ganz stolz zu machen, ist vielleicht auch jetzt besonders meins, ist vielleicht gar nicht wichtig. Wenn wir uns darauf konzentrieren, wer wir schon sind, kommt das richtige Tun von alleine hinterher. Dann ist jetzt aber die Frage, wer bin ich denn? Also irgendwie sind wir nicht so richtig weitergekommen von meiner ersten Frage. Wer bist du denn wirklich? Man könnte auch sagen, was glaubst du eigentlich, wer du bist? Was glaubst du eigentlich, wer du bist? Ich will euch ein paar verschiedene Antworten, die halt so in unseren Gefilden immer so rumfliegen und sich auch alle vermischen, will ich mal ein bisschen zu kurz euch vorstellen. Das erste wäre, ich bin Mensch und das heißt, ich bin vor allem eigentlich so ein bisschen einfach ein höher entwickeltes Tier. Was dann damit einhergeht, ich bin eigentlich ein Produkt des Zufalls. Ich bin aufs Überleben ausgerichtet und dann ist Materielles und Geld und Sicherheit und irgendwie das, was für mich wichtig ist, ist das Maß aller Dinge. Nächste Möglichkeit mit zwei verschiedenen Möglichkeiten da drin ist zu sagen, das, was ich wirklich bin, das ist meine innere Welt. Das kann ich entweder machen so vom Kopf her oder irgendwie so vom Bauch her. Also ich bin das, was ich denke. Die Ratio ist das Höchste. Ich denke, also bin ich. Dann ist das Denken, die Logik, das Maß aller Dinge. Oder ich sage, das, was ich fühle, meine gefühlte Wahrheit, meine gefühlte Realität, das ist das, was wirklich zählt, was wirklich wichtig ist. Darauf kommt es an. Oder ich könnte auch sagen, was sagt denn die Bibel dazu, wer ich bin? Wenn ich die frage, steht da 1. Mose 1, 27, Gott schuf also den Menschen als sein Abbild, als Abbild Gottes schuf er ihn. Dann bin ich Geschöpf. Dann bin ich kein Produkt des Zufalls. Dann geht es über mich hinaus. Dann ist da ein größerer Rahmen, in den ich hineingehöre. Bei den anderen Sachen kann ich doch irgendwie immer dabei landen, naja, eigentlich ist das, was wirklich zählt, irgendwie ich. Ob es jetzt mein äußerliches Leben ist oder meine Innenwelt, aber irgendwie bin es immer ich, der am Ende das ist, was alles, wonach es sich alles richtet. Wenn ich Geschöpf bin, sieht das ganz anders aus. Wenn ich wirklich Geschöpf bin, gibt es einen, der mich geschaffen hat. Und wenn mich jemand geschaffen hat, dann hat der einen Anspruch an mich. Da habe ich eine Beziehung zu dem. Ja, jeder hat eine Beziehung zu dem. Die allermeisten haben eine, die sich abwendet und die Nein sagt. Nein, ich will dich nicht. Ich will nichts von dir wissen. Ich will nicht an dich glauben. Ich will mir von dir nichts sagen lassen. Aber das ist auch eine Beziehung. Ganz, was wir alle kennen, man kann dich nicht kommunizieren, man kann nicht keine Beziehung zu diesem Gott haben. Wenn es ihn denn gibt, wenn er uns denn geschaffen hat. Wenn das wirklich so ist, wie das da steht, dann haben wir alle eine Beziehung zu ihm. Und genau das, dass die meisten und auch wir wahrscheinlich immer wieder leider sagen, nee, danke, ich weiß schon ganz gut, wie es geht und was ich brauche. Das ist das Grundproblem, was wir haben. Das ist das Grundproblem. Deswegen sind Adam und Eva aus dem Paradies geflogen. Nee, ich will es selber wissen. Ich will es selber machen. Ist ja schön, dass du das hier alles so sortiert hast, aber ich will da. Ich will selber wissen, was gut und richtig ist und was falsch ist. Will ich selber entscheiden. Das heißt also, erster Punkt, der Mensch ist Geschöpf Gottes. Gut geschaffen, in seinem Ebenbild geschaffen. Zweiter Punkt, der Mensch lebt in Feindschaft zu Gott. Römer 2, 5. Weil du aber starrsinnig bist und dein Herz nicht umkehrt, sammelst du Zorn gegen dich für den Tag des Zornes, für den Tag der Offenbarung von Gottes gerechtem Gericht. Na, also das wollen wir ja nun gar nicht hören. Dass jetzt auch noch ein Gericht irgendwann kommen soll. Richter bin ja wohl ich. Also ob das jetzt hier gut und richtig ist oder nicht, was ich hier tue, ob ich gut genug bin so als Christ, da kann ich schon noch selber entscheiden. Also wir haben den Anfang. Wir sind geschaffen, dann haben wir ein Problem und dann weist uns Paulus auch noch hin, dann kommt am Ende ein Gericht. Und zwischen diesem Anfang und diesem Ende, da kommt auch noch mehr und andere Sachen, ist nicht das Einzige, was da kommt. Aber das kommt auch. Dazwischen sind wir. Wenn das denn stimmt, was hier drin steht. Und ich habe immer gedacht, ja, ist ja schön. Schön, dass da dieser Jesus ans Kreuz gegangen ist und irgendwie das Problem gelöst hat, was irgendwie halt da ist. Ja, aber für mich wäre das ja jetzt nicht nötig gewesen. Also klar, ich mache auch mal was falsch. Ja, ich habe auch mal gelogen und ja, okay, aber das habe ich auch wieder gut gemacht. Also ich habe das ja eingesehen und habe mich ja verändert und das, wo kommt das eigentlich her? War auch nicht so einfach irgendwie. Ich hatte ja auch nicht so viel Möglichkeiten oder was auch immer. Aber dass ich selber so ein großes Problem habe, das ich nicht lösen kann, habe ich erst verstanden, da war ich schon 2 Jahre Missionar in Rumänien. Man mag es kaum glauben. Plötzlich im Gebet kam mir der Pfahl, wo Jesus festgebunden wird und wo er 40 oder 39 Schläge kriegt, weil 40 zu viel sind. Und ich sehe das und in dieser Vorstellungsbildwelt gehe ich hin und hau voll mit drauf, meinen ganzen Frust und warum war das alles so schlimm und überhaupt, wie kannst du so eine blöde Welt machen, ja? Wo du mich jetzt auch noch machst und ich jetzt das alles erleben musste, das kann doch nicht sein. Und da habe ich das erste Mal verstanden, auch wenn es nur mich geben würde und keinen anderen Menschen, wäre das Problem immer noch genauso groß und es müsste immer noch Jesus am Kreuz dafür sterben. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du das hörst, wie das sein kann, dass jemand durch eine ganze Gemeindelaufbahn gehen kann und sogar Missionar werden kann und das noch nicht verstanden hat. Weiß nicht, ob das bei dir vielleicht auch so ist. Bestimmt nicht. Weil bei euch ist das bestimmt alles richtig gelaufen, nicht wie bei mir. Aber dieser Kern, dass wir ein Problem haben, was so groß ist, dass dafür Gott selber Mensch werden muss und den schlimmsten Tod sterben muss, den wir uns nur vorstellen können. Die anderen da draußen, der Rest von Ingolstadt, aber doch nicht wir. Doch auch wir, auch ich. Wie bin ich da hingekommen? Ich wollte eigentlich über Identität sprechen. Also, nochmal, der Rahmen. Er hat uns gemacht. Wir haben ein Problem. Jesus ist dafür gestorben und dann gibt es ein Gericht. Jesus ist dafür gestorben. Was heißt denn das jetzt? Und was macht das jetzt mit mir? Was sagt das über mich? Alle haben gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren. Ich bin Römer 3, 23. Alle, also auch ich, nicht alle anderen, alle, ich auch, haben gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren. Und jetzt kommt das Abgefahrene. Ohne es verdient zu haben, werden sie gerecht, dank seiner Gnade, durch die Erlösung in Christus Jesus. Ohne es verdient zu haben. Jetzt habe ich meine Schleife gedreht. Ohne es verdient zu haben. Ich kann mir das gar nicht verdienen. Kann ich nicht. Egal wie sehr ich mich anstrenge, das kann ich nicht verdienen. Das kann ich nur geschenkt kriegen. Das reicht aber dann irgendwie auch noch nicht. Dann kommt noch diese ganze Frage von Nachfolge, von Taufe, Geistempfang. Römer 6. Wisst ihr denn nicht, dass wir alle, die wir auf Christus Jesus getauft wurden, auf seinen Tod getauft worden sind? Wir wurden mit ihm begraben, durch die Taufe auf den Tod und wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters von den Toten auferweckt wurde, so sollen auch wir als neue Menschen leben. Unser alter Mensch wurde mitgekreuzigt. damit der von Sünde beherrschte Leib vernichtet werde und wir nicht Sklaven der Sünde bleiben. Sind wir nun mit Christus gestorben, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Wir sind mitgekreuzigt. Also das, was da vor 2000 Jahren passiert ist in Jerusalem, wirklich passiert ist. Das ist nicht eine nette Geschichte, die wir jetzt mit einer Moral von der Geschichte auf unser Leben übertragen. Das ist wirklich passiert. Und das macht wirklich einen Unterschied für mich jetzt. Denn wenn ich in meinem Herzen glaube und mit dem Mund bekenne, ja, Jesus ist Herr, ich brauche seine Rettung, dann und mich taufen lasse, werde ich in der Taufe ins Wasser begraben, mitgekreuzigt, ich sterbe und stehe mit ihm wieder auf. Also, falls es für dich noch ansteht, kann ich dir nur wärmstens empfehlen, entscheide dich für die Taufe. Sind wir gestorben, glauben wir auch, dass wir mit ihm leben werden. Und jetzt, um das abzurunden, Römer 8. Ihr habt den Geist empfangen, der euch zu Söhnen macht, den Geist, in dem wir rufen, aber Vater. So bezeugt der Geist selber unseren Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Sind wir aber Kinder, dann auch Erben, sind wir Erben Gottes, sind Miterben Christi, wenn wir mit ihm leiden, um mit ihm auch verherrlicht zu werden. Der Geist bezeugt unserem Geist was? Wer wir sind. Der Geist Gottes bezeugt uns, wer wir sind. In der gleichen Art und Weise, wie als Jesus getauft wird, Gott bezeugt, wer Jesus ist. Das ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Der Heilige Geist, den du empfängst, wenn du dich taufen lässt, wenn du an ihn glaubst, der bezeugt dir, dass du Kind Gottes bist. Nein, es sind nicht alle Kinder Gottes. Sind alle seine Geschöpfe Kind Gottes, wird man nur durch Jesus. Jetzt einmal haben wir das alles so durch. Die Frage ist, bist du ein höher entwickeltes Tier? Hast deine Triebe, deine Wünsche und erfüllst die und lebst so dein Leben? Und das ist auch das Wichtigste. Oder willst Erfüllung haben, willst Glück haben, suchst Sinn als Höchstes in deinem Leben. Das ist das Entscheidende. Ist das das Wichtigste, was es gibt in deinem Leben? Oder glaubst du, dass das, was hier drin steht, stimmt? Über dich. Das, was hier über dich drin steht, dass du geschöpft bist, ein Problem hast, was du nicht lösen kannst, für das Gott selber Mensch wurde, qualvollen Tod gestorben ist, auferstanden ist. Um das zu lösen, glaubst du das? Ich bin überzeugt, dass ich mir Sorgen mache und mir Druck mache und das alles ganz richtig und gut machen will. Wenn ich das tue, habe ich das aus dem Blick verloren, dass ich Kind Gottes bin, deswegen, was er gemacht hat. Dass ich Kind Gottes bin und Gott mich anschaut und stolz auf mich ist, bevor ich irgendwas gemacht habe. Dass er mich geliebt hat, bevor ich irgendwas gemacht habe. Was er tut, kommt zuerst. Und er sagt, du bist mein Kind. Und je mehr wir das hören, je öfter wir das hören, vielleicht sogar fühlen, wäre nett manchmal, desto mehr verändert sich unsere Motivation, warum wir was machen, warum wir uns in Gemeinde engagieren, warum wir im Job alles geben, warum wir uns in der Schule anstrengen, weil wir schon geliebte Kinder Gottes sind. Amen. Lasst uns beten. Heiliger Geist, ich lade dich ein, dass du jedem von uns sagst, wer wir sind. Dass deine Stimme, dein wohlwollendes, liebendes Herz spricht. Dass in unseren Gedanken, in allem, was hochkommt, bei der Frage, wer bin ich eigentlich? Wofür bin ich da? Warum mache ich, was ich mache? Dass deine Stimme laut wird. Dass du unserem Geist zurufst, aber Vater, du bist Kind Gottes. Und ich bitte dich, dass du ein Drängen auslöst, da wo es nötig ist. Ein Drängen dazu, dass das Bekenntnis zu erneuern, dass wir glauben, ja, Jesus, du hast das Problem gelöst, was ich nicht lösen kann. Du hast einen Weg gebahnt. Ich brauche dich. Dass auch wenn wir schon lange mit dir unterwegs sind, wir immer wieder alleine losrennen und alles alleine schaffen wollen und selber entscheiden wollen, ein Drängen dahin, zurückzukommen zu dir, du stehst mit offenen Armen da. Mit Liebe in den Augen. Heiliger Geist, dräng uns, dass wir zu dir rennen. Dass wir zum Kreuz rennen. Dass wir unser Bekenntnis erneuern, unser Leben dir geben.